Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin. Hi, Christian. Grüß dich.
Grüß dich, Thomas. Na, wo bist du? Ich sehe, du bist nicht im Studio.
Ja, ich bin mal wieder auf Deutschlandreise, in dem Fall jetzt Mitteldeutschland. Ich bin in Köln. Hab hier, kann man nicht so gut sehen, aus meinem Hotelfenster, schönen Ausblick auf den Rhein und bin auf Kundenbesuchstour.
Sehr schön. Gut. Wollen wir direkt loslegen?
Ja, erzähl. Hast du was Cooles mitgebracht? Ja.
Ich hab erstmal ein Update. Der ein oder andere, die ein oder andere mag sich an die Geschichte, an die Schwimmbadgeschichte erinnern. Mein immer noch wahrscheinlich aufreger Thema, ich hoffe dieses Jahr nicht, es könnte alles besser werden. Ich habe ein Update, beziehungsweise ich war jetzt letzte Woche nochmal in einem Schwimmbad in einem anderen und da habe ich dann auch nebendran einen Herrn gesehen, der war, leider muss man sagen, war mit seinen Kindern da und er war aber die ganze Zeit auf seiner Liege gesessen, an seinem Handy geklebt, also wirklich mehrere Stunden lang. Und auf jeden Fall fand ich es interessant, was der da an seinem Handy hat. Keine Angst, ich habe nicht sein Handy geklaut, aber ich habe das jetzt einfach mal für mich mitgenommen. Das wollte ich mal zeigen, die Kamera. Der hatte so einen Aufkleber. Also kannst du es sehen?
Ja, ich kann es sehen. Klar, die Kamera ist abgeklebt und da steht drauf keine Fotos.
Genau. Und es gibt so eine Rolle, wie wenn man irgendwie auf dem Amt ansteht, wo man so Nummern zieht oder sowas. Und da gibt es so eine Rolle, da hängen eben diese Aufkleber dran. Und ich habe mir da jetzt mal die Aufkleber mitgenommen und dann eben jetzt mal zu Demonstrationszwecken an das Telefon gemacht. Da gibt es so eine kleine Erklärtafel noch dazu, wo eben auf der drauf steht. Die habe ich jetzt nicht fotografiert, weil ich hatte mein Handy nicht dabei. Ist ja nicht gut und so weiter. Also im Endeffekt kurze Zusammenfassung, warum man das so machen soll und aus Fairness den anderen gegenüber, um zu signalisieren, dass man eben da nicht filmt oder auch deutlich zu machen, dass es auch nicht nötig ist, dass die Angestellten da aus dem Schwimmbad hinweisen, bitte tun Sie das Handy weg, weil ich glaube, das ist wirklich eine mühsame Sache, eben das zu machen. Es verhindert natürlich nicht, wenn jemand wirklich filmen will, so wie es letztes Jahr in meinem Fall der Beitrag war, der Fall war. Aber ja. Ich fand es eine coole Sache und erwähnenswert. Also ich habe es jetzt das erste Mal gesehen in einem Schwimmbad. Das bin ich da nicht so oft gewesen, ehrlich gesagt. Aber ja, finde ich ganz cool als Zeichen für die anderen.
Ich finde die Idee total cool. Vor allen Dingen, also ich würde mir auch gerne verbieten lassen, wenn ich so einen kompletten Wellness-Tag habe und dann selber mal im Schwimmbad bin, ja, dann packe ich halt auch mal mein Handy aus und zuerst verlese ich meine E-Books da drauf.
Und, also mir ist das tatsächlich...
Das Signal da hinten drauf finde ich cool. Denn du hast das Handy im Zweifelsfall ja so hoch und es sieht so aus, als würdest du filmen.
Ja, ich habe tatsächlich, Anfang des Jahres Anfang des Jahres in demselben Schwimmbad, die haben auch einen Wellnessbereich und ich hatte mein altes iPad da und habe genau das gemacht, was du gesagt hast, nämlich da gelesen und dann kam auch eine Mitarbeiterin und hat eben gesagt, ja bitte das Gerät wegpacken wegen Kameras und dann habe ich noch gesagt, naja, aber ich habe es doch abgeklebt. Also ich habe die Kamera abgeklebt. Da ist jetzt dieses kleine Ding drauf. Also hätte ich jetzt diesen schönen großen Aufkleber da gehabt, dann hätte ich vielleicht ein bisschen was nicht lesen können. Aber vielleicht hat das dazu beigetragen, weil ich habe dann auch gesagt, ja passt, okay, mache ich weg, will ich jetzt auch keinen Stress machen oder anderen irgendwie Stress verursachen. Aber in dem Zusammenhang vielleicht eine coole Lösung und nachahmenswert auch für andere Schwimmbad oder was auch immer Betreiber, wo eben nicht gefilmt werden soll.
Vielleicht überlegen wir zwei uns mal, ob wir nicht mal eine kleine Auflage von diesen Aufklebern zur Verfügung stellen, also mal produzieren und vielleicht einfach mal gegen irgendwie Portoerstattung dann auch zur Verfügung stellen. Weil ich glaube nicht, dass du das irgendwie in jedem Shop kaufen kannst.
Das glaube ich auch nicht. Ich kann ja, ich sitze da ja nicht weit weg. Ich gehe da bestimmt auch mal wieder hin. Da mal nachfragen auch, wie das da so der Bäderleitung ist. Mich mal, ich behalte das, ich bleib da dran. Ich beobachte das weiter und bleib dran. Ja gut, das war nicht mein Thema eigentlich. Das wollte ich nur so als Update, weil ich es sehr interessant finde und ich es auch immer wieder entdecke. Mein Thema ist ein anderes, darf ich direkt loslegen, wenn ich gerade so in Fahrt bin.
Auf jeden Fall.
Ich habe wieder was zu zeigen. Und zwar, kann man das sehen?
Oh, du hast ein Zertifikat. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe ein Zertifikat, genau. Das ist jetzt, ich habe es extra rausgekramt. Das ist schon sehr alt. Wo steht das denn? 2018 ist das, da habe ich einen Datenschutzauditor gemacht. Um das Zertifikat geht's gar nicht, sondern ich habe hier auch was abgeklebt, weil da steht nämlich neben meinem Namen auch mein Geburtsdatum und mein Geburtsort drauf. Okay. Und jetzt habe ich neulich auf natürlich LinkedIn gelesen oder wieder, muss man sagen, das sehe ich regelmäßig, dass Leute eben ganz stolz, das ist ja auch zu Recht, ja, wenn man sowas hat, dass man das dann irgendwie fotografiert und teilt und so weiter und so fort. Und die teilen das und da stehen eben dann, ja, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, natürlich, was man gemacht hat und so drauf, aber das ist gar nicht so schlimm, also was man dann so für eine Qualifikation hat, sondern es ist tatsächlich das Geburtsdatum, was mir da so Sorgen bereitet. Und in dem Zusammenhang habe ich mir dann auch gedacht, weil da, wo ich es dann gelesen habe, was mich tatsächlich inspiriert hat für diesen Beitrag jetzt oder um dir das zu erzählen, war, das war ein Datenschutzzertifikat. Also irgendjemand war irgendwie, weiß nicht, zertifizierter Datenschutzbeauftragter. Und ich habe mir dann gedacht, ja super, also über Identitätsdiebstahl, das wird heute mein Thema, um es vorwegzunehmen, hat er da nichts gelernt. Ich fand es ein bisschen befremdlich, dass dann ein frisch gebackener oder frisch zertifizierter Datenschützer genau das macht. Also wie gesagt, nichts gelernt oder eben dann nur die Theorie vielleicht. Ich weiß es nicht. Also ich will da nichts unterstellen. Ich finde es ein bisschen unüberlegt. Und ich habe mir dann tatsächlich überlegt, weil ich, weiß nicht, geärgert ist jetzt zu viel, also nicht, dass die Leute dann denken, ich sitze dann da und reiß mir die Haare aus. Ich habe mir dann überlegt, ob ich dann was schreibe und dann sind mir eigentlich auch zu blöd. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir vielleicht das Geburtsdatum notiere, in meinen Kalender schreibe und dann nächstes Jahr gratuliere. So, oder nicht nächstes Jahr, sondern zum nächsten Geburtstag und dann so ein bisschen so dein Style mit den Aufklebern im Zug, ja, so in der Art. Übrigens hier alles Gute zum Geburtstag und hier noch ein paar Informationen zum, und das ist das Thema, habe ich ja schon gesagt, Identitätsdiebstahl. Ja. Also, was ist Identitätsdiebstahl? Das war so ein bisschen mein Aufhänger jetzt dafür. Kriminelle, Cyberkriminelle oder nicht nur Cyber vielleicht auch, nutzen gestohlene Daten, um im Netz damit Böses zu tun, einzukaufen. Also am wenigsten schlimmsten Fall hat man irgendwie so eine Rechnung von einem Buchshop, weiß ich nicht, 20 Euro oder irgendwas Kleines. Vielleicht auch nur ein bisschen Elektronik für ein paar hundert Euro. Im schlimmeren Fall hat man dann vielleicht eine Küche bestellt für ein paar tausend Euro. Und im ganz schlimmen Fall habe ich auch schon mal gelesen, in dem Zusammenhang gab es mal sowas mit den Panama Papers, glaube ich, war das. Du hast halt dann irgendwann mal eine Firma irgendwo in der Karibik gegründet und ein paar Jahre später steht dann die Staatsanwaltschaft vor der Tür und sagt, sie haben hier eine Firma und Steuern und so weiter. Ist auch Identitätsdiebstahl. Also im Endeffekt, Identitätsdiebstahl bedeutet, Kriminelle missbrauchen die Daten einer Person, um dann in deren Namen Geschäfte, in Anführungszeichen, zu machen, Verträge zu schließen, Dinge einzukaufen, Firmen zu gründen und so weiter und so fort. Ja, und das kommt gar nicht so selten vor, ehrlich gesagt. Also das kommt oft vor.
Und viele Menschen geben ja ihre Daten auch preis. Also ich meine, wir machen es ja auch ein Stück weit bewusst. Wir sind sichtbar, wir haben unsere Bilder, unsere Videos online, wir haben Daten zu unseren beruflichen Rahmenbedingungen. Und wenn man das natürlich übertreibt, dann hat man quasi eine komplette Personalakte sozusagen online. Sicher. Und ja, wenn dann einer was nachfragt, wenn ich irgendwie an der Hotline oder sowas bestelle, ja, dann weiß ich halt alles. Dann kann ich so tun, als wäre ich der Erich.
Ja, sag mal, kennst du das nicht von, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Telefonanbieter sprichst oder irgendwie sowas, so ganz kurz, Herr Rosin, nur schnell zum Datenabgleich, Ihre Adresse, Name, Geburtsdatum, irgendwie sowas. Du sagst, ja, Christian Schröder, so in der Art, geht ja relativ schnell. Das sind aber überhaupt, also ich denke mir dann jedes Mal, es sagt nicht so viel aus. Ja? Also viele können meinen Namen rausfinden, meine Adresse, meine Telefonnummer. Wenn ich solche Daten hier tatsächlich im Internet veröffentlicht hätte, wäre es mit dem Geburtsdatum gar nicht so schlimm. Noch viel schlimmer ist im Übrigen auch, gibt es ja auch viel, die Namen der eigenen Kinder, der Haustiere, Geburtsdaten der Kinder, weil das häufig auch, ich vermute immer noch, Teile von Passwörtern sind. Also es ist gar nicht so unüblich, dass eben ein Geburtsdatum ein Passwort ist oder die Kombination Geburtsdatum, Name oder Name, Geburtsdatum, was auch immer, Kind, Haustier, sonst wie, also irgendwie nahestehende muss ich Lebewesen sagen, dann dafür verwendet werden. Und das ist teilweise auch das, was eben auf Social Media recherchierbar ist, also öffentlich ist. Deswegen sollte man da schon tunlichst drauf achten, datensparsam zu sein, oder? Geizig sein mit Daten.
Definitiv. Und vor allen Dingen, es muss ja auf beiden Seiten passieren. Also man muss natürlich auch Anbietern, die dann zum Beispiel an der Telefonhotline eine sogenannte, und das, was du gerade genannt hast, ist eine sogenannte Eckdatenauthentifizierung vornehmen. Mhm. Da muss man natürlich auch aufpassen. Also die großen Anbieter, ich mache ja viel Telekommunikation, die greifen inzwischen auf ganz andere Möglichkeiten zurück, weil sie natürlich regelmäßig solche Betrügereien auch ausgesetzt sind, aber gerade so wieder bei
Mittelstandsunternehmen.
Ja, genau, von so einem Roten letztes Jahr. 30 und 15 Millionen Euro, furchtbar. Sorry, ich muss gerade besonders dran denken.
Entschuldigung, jetzt habe ich dich rausgebracht.
Ich wollte darauf hinaus, dass aber Unternehmen, die deutlich kleiner sind, das noch viel weniger bewusst haben. Und gerade so die kleinen Shopbetreiber im Mittelstand, die haben dann vielleicht einfach, keine Ahnung, ein paar hunderttausend, wenn es gut geht, ein paar hunderttausend oder mal eine Million Consumer als Kunden, die sind ganz häufig noch nicht so weit und machen dann eben genauso eine Eckdatenauthentifizierung, die heute ja überhaupt gar keine Hürde mehr darstellt für Betrügereien.
Ja, naja, wie gesagt, sobald die Daten irgendwo öffentlich verfügbar sind, können sie im Zweifel auch in dunklen Kanälen gelandet sein, dort irgendwo in einer Datenbank katalogisiert, meine ich, sein und für viele käuflich erwerbbar, muss man so sagen. Also ich glaube, dass worauf ich hinaus wollte oder das Hauptthema ist oder der beste Tipp ist, geizig mit den Daten sein, datensparsam. Jetzt sind wir natürlich hier auch, hast du ja schon gesagt, ein bisschen so im Glashaus. Also wir halten hier unser Gesicht in die Kamera, unsere Stimmen, auf unseren Webseiten im Impressum steht, wo die Firma sitzt zumindest. Lauter solche Sachen, Telefonnummern, alles da. Aber von gewissen Dingen würde ich jetzt mal über mich behaupten, mehr ist es nicht. Also gewisse Dinge teile ich definitiv nicht.
Da gibt's aber gut, ich meine, wenn man mal ins Kleingedruckte liest, da hat man sich irgendwo mal verquasselt. Also wenn man wirklich mal flächig einsammelt, was von meiner Person alles online verfügbar ist, ich bin mir sicher, man findet auch irgendwo mein Geburtsdatum. Okay, da bin ich jetzt auch nicht besonders geizig mit. Aber ich sage jetzt tatsächlich, das muss auf beiden Seiten funktionieren. Also ich habe eher auch ein Problem mit Anbietern, die dann die Möglichkeit zur Verfügung stellen, über solche heute nicht mehr als sicher geltenden Authentifizierungsmöglichkeiten ein ganzes Geschäft abzuwickeln. Ich würde behaupten, wenn hinterher irgendeiner von mir Geld haben möchte, weil ich angeblich was gekauft habe und es wird aufgearbeitet, im Sinne von, da kommt dann raus, ja, die haben eben nur in der Art gearbeitet. Ich möchte fast wetten, jetzt vielleicht nicht vom Amtsgericht, aber in den höheren Gerichtsinstanzen gewinne ich dagegen.
Weil es eben nicht mehr der Stand der Technik in dem Sinne ist, der Stand der Maßnahmen sozusagen auch. Also man muss schon auch mit der Zeit gehen und ja, genau, es ist so unterm Strich, wie du sagst, die sind einfach outdated dann, gewisse Maßnahmen.
Ja, absolut.
Oder gewisse Eckdaten, dieses Eckdatenabfrage hieß das, oder?
Ja, Eckdatenauthentifizierung.
Authentifizierung. Na gut, also das so viel zu meinem Thema. Ich hoffe, der Punkt war klar. Datensparsam, datengeizig sein. Identitätsdiebstahl ist ein großes Risiko und betrifft irgendwie, weiß ich nicht, Hunderttausende vermutlich und auch täglich.
Und du wirst es nicht glauben. Eine Form von Identitätsdiebstahl habe ich heute auch als Thema mitgebracht.
Echt? Nein.
Aber in einer ganz anderen Art und Weise. Und das Ende vom Lied wird sein, ich muss ihn mit ein paar Sätzen einleiten. Am Ende ist es aber ein technisches Thema, das dahinter steckt, auf das ich aufmerksam machen möchte.
Ja, schieß los.
Es ist ein alter Hut. Wir kennen Phishing. Also für die, die es noch nicht so genau kennen, das ist ja quasi der moderne Enkeltrick. Das heißt, man bekommt ganz häufig E-Mails oder wird auf anderen Kommunikationskanälen kontaktiert. Und da tut jemand, als wäre er jemand anders und naja, versucht mich halt zu motivieren, Zugangsdaten rauszugeben, irgendwas zu tun, was mich Geld kostet oder andere Handlungen bei mir zu motivieren, wie zum Beispiel, dass ich Software installiere, die dann hinterher ein Virus ist und so ein Kram.
Zugriff zu erlangen und solche Sachen.
Ja, genau. Und dann entsteht daraus dann halt eine richtige Betrugsstory und am Ende entsteht mir irgendein Schaden oder meinem Unternehmen. Und wir haben das ja schon seit ganz vielen Jahren und wenn wir auch in Schulungen oder wenn ich in Schulungen sowas erkläre, dann sind es ja immer die gleichen Sachen. Guck dir die E-Mails ganz genau an, schau dir den Absender. Also wenn da jetzt der Name meines Geschäftsführers zum Beispiel drinsteht, im Klartext, dann kann man auch nochmal genauer hingucken, was ist denn die Absende-E-Mail-Adresse und nicht da der Name. Da ist so der Klassiker, dann steht da ein Name, was weiß ich, williwichtig@gmx.de. Ja, und dann, wenn ich dreimal hingucke, weiß ich dann ja, okay, das kann nicht mein Chef sein, weil der schreibt mich nicht von GMX oder so an. Es gibt schon einige gute Merkmale. Worauf ich hinaus wollte, weil ich hatte jetzt solche Fälle tatsächlich, ist, dass es durchaus auch Gruppen gibt, die machen eine andere Art von Fälschung. Eine E-Mail ist ja im Prinzip nichts anderes als eine Postkarte, die irgendjemand in einen Briefkasten wirft und die dann an der Zieladresse landet. Und wie bei einer echten Postkarte kann ich auch bei einer E-Mail-Adresse als Absender eigentlich reinschreiben, was ich will. Ich kann auch eine Postkarte verschicken und reinschreiben, ich bin jetzt wie Angela Merkel mit ihrer Privatanschrift und na, die kommt trotzdem an und es sieht auch gut aus. Mhm. Was man jetzt wissen muss, wir haben bei E-Mails inzwischen bestimmte Schutztechnologien, die man einsetzen kann, sodass es nicht mehr so einfach ist, dass ich zum Beispiel eine Postkarte, sprich E-Mail einwerfen kann und dann einen Absender da drauf drucke, der nicht ich selber bin. Das funktioniert aber nur als Schutzmechanismus, wenn ich dafür gesorgt habe, dass meine E-Mail-Adresse, vor allen Dingen auch meine E-Mail-Domäne, also was hinter dem Ad steht, dass ich darauf geachtet habe, dass das technisch konfiguriert ist. Und gerade im Unternehmensumfeld, bei kleinen, aber auch durchaus bei größeren Unternehmen, sieht man immer mal wieder, dass sie sich mit diesem Thema gar nicht so sehr beschäftigt haben. So, soll also Klartext heißen, wenn ich zuständig bin für eine Unternehmensdomäne und für die E-Mail-Postfächer, dann sollte ich mich mal in dieses Thema einarbeiten, denn ich muss als Unternehmen bei vielen Anbietern das aktiv selber einstellen. Was kann ich da machen? Wenn ich nichts tue, dann kann jeder andere auch in seine E-Mails meine E-Mail-Adressen als Absender oder die meines Unternehmens eintragen und das ist dann eben nicht GMX. Da steht mein echter Absender drin. Das kann ich nicht mehr verwechseln. Und
das sieht
dann
zumindest so aus, dass das steht da, ja?
Ja, wird angezeigt. Nee, Das ist auch wirklich, es wird nicht nur angezeigt, es ist auch sozusagen dort eingetragen. Und die ganzen Briefkästen im Internet, also die E-Mail-Server, die das versenden, die akzeptieren das auch normalerweise. So, was kann ich jetzt aber machen? Ich gehe jetzt mal nicht zu sehr in die Technik, aber ich habe bestimmte Möglichkeiten, da wo meine Domäne verwaltet wird technisch, da kann ich bestimmte Zusatzinformationen hinterlegen. Beispielsweise kann ich dort hinterlegen, welche E-Mail-Server, sprich Briefkästen, sind denn überhaupt berechtigt, also E-Mails mit meinem Absender zu versenden? Und das muss ich aber aktiv einstellen. Und da kann ich sagen, ja gut, ich bin zum Beispiel Kunde ich bin Kunde bei Microsoft, ist ja nun mal so, das sind viele Unternehmen in Deutschland. Mhm. Und da kann ich dann einstellen in meinem Domain-Name-Server, das ist die Verwaltungsstelle für meine Domäne, wenn jemand E-Mails verschicken darf, dann muss das auf jeden Fall immer der E-Mail-Server von Microsoft sein. Und wenn dann irgendwelche Betrüger hingehen und die E-Mail-Adressen meiner Mitarbeitenden als Absender irgendwo eintragen, und das Ganze wird dann eben nicht über Microsoft versendet, weil da müsste ich ja Kunde sein und irgendwie auch eine Rechnung hinterlegen und ähnliches, beziehungsweise Rechnung bezahlen. Dann schicke ich das da vielleicht von irgendeinem Mail-Server in Südafrika ab oder in Asien. Und wenn diese E-Mail dann zugestellt wird, zum Beispiel bei dir auf deinem Mail-Server, dann sieht dein E-Mail-Server als Annahmestelle, am Moment, da kommt eine E-Mail rein, aber mit dem Absender, darf denn da hinten der Server mir das überhaupt hier einwerfen in meinen Briefkasten? Und dann sieht er, nee, das darf er nicht. Und dann hängt das so ein bisschen von der Konfiguration ab, ob dein E-Mail-Server die E-Mail direkt verwirft oder ob die E-Mail dann als zum Beispiel Werbung oder als Spam gekennzeichnet wird. Das ist eine Technik, die man machen kann. Es gibt noch viele andere, auch viel sicherere. Stichwörter, bitte jetzt einfach nur mal zum Mitschreiben, ist sowas wie DKIM, SPF, D-Mark oder DNSSEC. Ich werde das in die Shownotes auch mal eintragen als Buzzwords. Das muss jetzt keiner verstehen, aber wenn sich jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen damit beschäftigen wollen, wie kann ich meine E-Mail-Domäne besser vor solcher Art von Angriffen, die regelmäßig stattfinden, tatsächlich schützen, dann einfach unter diesen Buzzwords mal recherchieren oder einfach beim eigenen E-Mail-Provider mal anfragen, was man denn als zusätzlichen Spam-Schutz unter diesen Stichwörtern tatsächlich noch einstellen kann. Das ist keine große Sache. Das können also technikbewandte Menschen können das nach kurzer Recherche auch selber machen. Und die meisten E-Mail-Anbieter oder Domainenverwalter, Internetprovider bieten auch einen Service an, für überschaubares Geld sowas einfach einzurichten. Und das ist ein riesiger Mehrwert im Schutz. Und da ich sehe, dass das ganz oft nicht gemacht wird, war es mir wichtig, das nochmal zu erzählen.
Sehr gut.
Schön.
Ja, ach so, ich dachte jetzt, ich dachte, das war die Einleitung.
Das war eigentlich schon die Lösung. Ich könnte noch die passende Anekdote, also sprich die ja, letzte Story erzählen.
Ja,
und
bitte.
Zwar gab's ein Unternehmen, dem ist aufgefallen, dass an eine Büro E-Mail-Adresse, also so aller Info-App, es war nicht Info, danke, Funktions-E-Mail. Es war jetzt nicht Info, aber es war eine andere, dass da sehr viele Fehlermeldungen eingegangen sind und Autoresponder, so von wegen, ah, danke für Ihre E-Mail, ich bin aber von dann und dann im Urlaub. Und es waren aber auffällig viele. Und die Absender, die dann kamen, das waren auch einfach Organisationen in Deutschland, mit denen hatte man erstmal keinen Kontakt. Also das wurde beobachtet. Dann hat man das nachvollzogen. Spannend war, dann hat sich dann plötzlich die IT-Verwaltung einer großen deutschen Stadt auch gemeldet und hat gesagt, hey, wir haben hier so komische E-Mails von euch bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben das auch mal analysiert. Also der Kollege war super nett und hat das tatsächlich ordentlich ausgebreitet. Ich habe die E-Mail hinterher gesehen, das war eine wirklich professionelle Bewertung der Situation, dass da gerade offensichtlich jemand E-Mail-Adressen missbraucht. Dann hat man es näher untersucht. Ich bin auch mit einbezogen worden. Und es ist genau das passiert. Jemand hat sich einfach von der Webseite dieser Organisation eine dieser Funktionspostfächer rausgesucht, hat sich dann überlegt, ich sag mal, mit überschaubarem Aufwand, aber mit KI geht das relativ flott, hat sich überlegt, was gibt es denn für Organisationen, vor allem öffentliche Organisationen, mit denen dieses Unternehmen möglicherweise zusammenarbeiten könnte? Und dann sind halt einfach mal eben, ich weiß nicht, tausende Organisationen in Deutschland angeschrieben worden, mit dieser echten E-Mail-Adresse als Absender, weil dieser technische Schutz bestand da nicht. Und das hat dazu geführt, dass auch die annehmenden E-Mail-Server das erstmal gar nicht als problematisch empfunden haben, sondern haben das weitergeleitet. Deswegen gab es auch viele Autoresponder von Leuten, die im Urlaub waren. Und die Idee war da, in dieser E-Mail war dann auch irgendwie eine nette Geschichte, weswegen ich auf einen Link klicken soll. Und dann kam die übliche Story. Ich habe auf den Link geklickt, musste mich dann mit meinen Zugangsdaten anmelden von meinem, was weiß ich, Microsoft Office. Und dann waren sie abgefischt. Also das war wieder ein alter Hut. Ja. Aber was man sieht, diese E-Mail, die war auch schon etwas schöner gemacht. Da war so eine echte E-Mail-Signatur dran mit den Unternehmensdaten. Es war nicht das Original, das sah man schon, aber da hat sich zumindest jemand hingesetzt und hat Sachverhaltsinformationen zusammengetragen, sprich Identitätsdiebstahl einer Organisation betrieben. Und am Ende war der Rat natürlich, also das hatten sie schon gemacht, sie hatten eine Info auf ihrer Homepage geschaltet, auf der Startseite, dass gerade solche Angriffe passieren mit gefälschten Absendern. Sie haben sich von ihrem E-Mail-Provider beraten lassen und die hatten auch Möglichkeiten dort, diese technischen Schutzmaßnahmen tatsächlich gegen kleines Geld noch nachträglich zu realisieren. Und das hat oder führt zukünftig dazu, dass dann solche gefälschten E-Mails von den annehmenden E-Mail-Servern entweder verworfen werden oder zumindest als Spam markiert werden, dass die Empfänger entsprechend vorsichtig sind. Aber im großen Stil und wirklich schon sehr professionell gefälscht.
Also ich habe tatsächlich auch einen Kunden gehabt, muss man sagen, der das gehabt hat, so, und der hatte einen IT-Dienstleister und dem habe ich dann auch hier wieder unsere letzte Folge, ich weiß gar nicht, hier mit Datenschutz, Erreichbarkeit vom Datenschutzbeauftragten, Datenschutz@E-Mail-Adresse. Da habe ich auch viel solches Zeug drauf gekriegt und dann habe ich dann mal gesagt, hier, schaut euch das bitte mal an, und der IT-Dienstleister hat gesagt, nö, das ist alles Spam. Und das ist ein bisschen so die Gefahr, dass das im allgemeinen täglichen Spam-Löschen eigentlich untergeht. Also wenn man solche Sachen bekommt oder so Hinweise, ich denke, da sollte man schon auch mal drauf achten, beziehungsweise jetzt nicht nur immer Spam löschen, sondern auch mal vielleicht der IT sagen, hier komisch, da gibt es komische Autoresponder oder so. Also mal Bescheid sagen und auch an die IT-Dienstleister. Es ist jetzt nicht so die Raketenwissenschaft, sagt man. Also das ist schon ein Thema. Naja, da kann man mal ran.
Ja, es ist, wie du schon richtig sagst, es gehört eigentlich zum normalen handwerklichen Arbeiten im Umgang mit E-Mails, das man das sowieso schon macht. Aber die Realität zeigt halt, dass genau diese handwerklichen Details von vielen Menschen, die in der IT arbeiten, gar nicht gesehen werden. Also das ist noch nicht mal böse Absicht, weil wir haben ja häufig auch gerade im Mittelstand ITler, nur wenige ITler, und von denen wird verlangt, dass sie Allrounder sind, dass sie alles und jedes in der IT verstehen. In der Praxis heißt das, na klar, können die Systeme installieren, Zugänge einrichten, aber die haben häufig dann eben in den Randbereich dieses Detail- und Spezialwissen nicht, weil der Kopf ist einfach schon voll, da passt einfach nun mal nicht mehr rein.
Ja, also haben wir schon mal gehabt, auch die Disziplinen sind ja auch immer oder es gibt immer mehr Disziplinen. Die ganze IT entwickelt sich in die Breite und in die Tiefe gleichzeitig und das kann man in einer Person sicher nicht alles abdecken.
Ja, erwartet wird es aber dann meistens oder häufig trotzdem von den Organisationen, von den Geschäftsführern. So, und dann geht halt genau sowas über Bord. Und deswegen klären wir ja auch immer wieder auf und helfen dabei, bei diesen wichtigen Details auch einfach nochmal besonders aufzupassen.
Ich habe vorher noch, das muss ich jetzt noch kurz sagen, bevor wir aufhören. Ich habe als du hier das Enkeltrick, da ist bei mir so ein Stichwort Enkeltrick, da hatte ich neulich einen Anruf. Ich hatte einen Telefontermin, der wurde mir im Prinzip ausgemacht mit Mitarbeiterin eines Unternehmens, eines Kunden. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, Christian Schröder, Datenschutz, und ich bin ja angekündigt oder ich wollte dies und das. Es war mehr oder weniger abgemacht. Ich hatte da viele Außenstellen sozusagen abzutelefonieren. Und eine davon war eben dann diese, vermeintlich. Und dann war so eine Dame dran, die gesagt, wer? Nee, kenne ich nicht. Und er hat gesagt, ja, aber es wurde doch besprochen, wissen Sie nicht Bescheid, er hat doch hier angekündigt, dass ich anrufe und so weiter. Nee, ich sage hier überhaupt nichts. Wer sind Sie? Und dachte ich so, hä? Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, aber hier von XY und so, nee, kenne ich nicht. Ich lege jetzt dann auf und so. Und dann dachte ich, das gibt's doch nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich war auch ein bisschen aggressiv. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, dann habe ich schon gemerkt, irgendwie bin ich da falsch. Also es tut mir leid, ich bin so, ich rufe da und da und dann irgendwie Missverständnis, wenn Sie nicht kennen oder sowas. Ich kläre das nochmal mit der Nummer und dann war irgendwie auch gut. Aber das fand ich total witzig, so im Nachhinein. Es hat sich rausgestellt, mir wurde in meine To-Do-Liste falsche Durchwahl war es gar nicht. Also falsche Telefonnummer, aber irgendwie die Durchwahl dann verdreht und dann kam ich ganz woanders raus. Aber die Dame hat, ehrlich gesagt, vorbildlich reagiert. Die hat sich überhaupt auf gar nichts eingelassen.
Ich hab's dreimal versucht. Du bist also so einer. Ich war
ich hatte so ein richtig schlechtes Gewissen, dachte mir dann so, ob ich jetzt nochmal anrufen soll und dann eben sage, also es hat sich jetzt aufgeklärt oder aber dachte ich mir, nee, die hat es genau gut gemacht und das nächste Mal, wenn sowas ist, soll sie es wieder machen. Weil am Ende wird sie hoffentlich da so mitnehmen. Da hat einer angerufen, der wollte irgendwas, war mir total egal, ich habe dem gar nicht zugehört, habe direkt den abgewimmelt. Der hat auch nicht nochmal angerufen.
Ja, genau so soll es sein.
So, Stichwort Enkeltrick. Naja gut, okay, das ist mir gerade noch eingefallen, da habe ich nämlich letzte Woche sehr selber drüber lachen müssen, nachdem ich dann ein bisschen, nicht mehr perplex war sozusagen. Also so muss man es machen. Ja, gut. Dann.
Na fein, dann haben wir es wieder für heute.
Genau, sind wir wieder durch. Ich wünsche dir wunderbare, erfolgreiche Zeit in Köln. Und wir sprechen in 2 Wochen wieder.
Ja, so machen wir es. Hab auch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss, Christian.
Danke. Bis dann. Ciao, Thomas.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.